Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Wer über den großen Teich will, investiert meist Monate in Routenplanung, Wetterfenster und Gefriergetrocknetes. Bei der Versicherung lautet der Plan leider häufig, ach, wird schon passen oder wird schon nichts passieren. Und dann passiert eben doch was und man lernt ganz schnell, der Ozean ist gnadenlos ehrlich und die Versicherungspolice auch. Deshalb sprechen wir heute über das Thema, wie versichere ich mich eigentlich richtig, zum Beispiel bei einer Ozeanüberquerung. Was gilt auf hoher See, wo enden Standardpolicen und welche Fehler können im Ernstfall richtig teuer werden? Am Mikrofon uns gegenüber sitzt Timo Elfes von der Panthenius Yachtversicherung. Timo kennt nicht nur die Bedingungen auf dem Papier, sondern auch die Realität draußen auf dem Ozean. Es geht um Risiken, Ausschlüsse, echte Schadensfälle und darum, wie man sich vor der großen Reise wirklich sinnvoll absichert. Timo, erstmal herzlich willkommen zu deinem ersten Podcast im Leben.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf und dass du mich hier so nett einführst.
Erklär uns doch mal, ab wann spricht man aus Versicherungssicht überhaupt von einer Ozeanüberquerung und warum macht das einen Unterschied?
Im Grunde genommen reden wir jetzt gerade über die Atlantiküberquerung und ist ganz klar, dass wir hier natürlich davon sprechen, dass wir von den Kanaren oder den Kapverden die große Reise antreten wollen mit dem Passatwind rüber in die Karibik. Und hier sprechen wir natürlich von einer Ozeanüberquerung beziehungsweise natürlich von der Atlantiküberquerung.
Und wenn ich jetzt aber nur eine Küste entlang segle, sagen wir mal die gesamte afrikanische Küste, das hat dann wieder andere Versicherungspolicen Hintergründe oder wie ist das?
Tatsächlich ist es gar nicht so unterschiedlich. Es erweitert sich natürlich ein wenig und es ist natürlich auch ein anderes Risiko, sowohl für denjenigen, der dieses Gebiet bereist. Du hast keine Möglichkeiten, mal zwischendurch kurz anzuhalten, wenn du über den Atlantik segelst. Und das ist, glaube ich, das Größte und Schwierigste. Wenn hier etwas kaputt geht oder jemand abgeborgen werden muss, dann ist das natürlich auch immer mit einem großen Kostenaufwand verbunden. Und natürlich was ganz anderes, als wie wenn ich die Küste entlang segel und jederzeit innerhalb von 24 Stunden zumindest einen Hafen anlaufen könnte.
Jetzt werden viele da draußen sagen, naja, ich bin doch haftpflichtversichert und irgendwie auch kaskoversichert. Reicht das nicht? Und dann schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen und sagst so, nee Leute, das reicht nicht.
Also tatsächlich sind es die beiden wichtigsten Bausteine, absolut. Die Haftpflichtversicherung immer in dem Moment, wo durch mein Tun jemandem anderen ein Schaden passiert, der dann natürlich mit einem Anspruch auf mich zukommt und der natürlich auch über das, was mein eigenes Boot wert ist oder was ich mir selber mal als gesagt habe, das ist für mich eine vertretbare Summe, darüber hinausgeht. Ich kann nicht immer einschätzen, wie teuer das Boot sein wird, das in einem Hafen als Beispiel neben mir liegt. Das andere ist natürlich die Kaskoversicherung. Das ist das Risiko, was ich abdecke, wo es um mein eigenes finanzielles Risiko geht, das heißt auch um meine eigene Yacht. Auch die sollte natürlich vernünftig abgesichert sein und da sollte man natürlich auch darauf achten, dass alle Risiken mit eingeschlossen sind, die für einen wichtig sind. Wir haben hier das Thema der All-Risk-Versicherung. Das ist das Gegenteil zu dem, was wir in einer Versicherung mit benannten Risiken haben. Bei einer All-Risk verhält es sich tatsächlich so, dass am Ende das, was in den Ausschlüssen drin steht, nicht versichert ist, alles andere aber schon. Bei den benannten Risiken ist es immer tatsächlich so, dass nur das, was auch wirklich festgeschrieben ist und vorher mal als festgelegtes Schadensereignis festgelegt wurde, dass auch nur das versichert ist.
Also wenn ich zum Beispiel reinschreibe, einen Rickbruch.
Zum Beispiel.
Wenn ich das jetzt in einer normalen Versicherung nicht reinschreiben würde, wäre der dann auch nicht versichert?
Ganz genau. Okay. Das wäre nur in einer All-Risk. Meistens gibt es dazu Ausschlüsse. Meistens ist es dann so, dass das vom Versicherer mit besonderen Auflagen auferlegt wird, wie zum Beispiel, dass man das alle 15 Jahre lang oder alle 15 Jahre spätestens einmal prüfen sollte. Sollte innerhalb von 15 Jahren einmal geprüft sein. Wenn ich solch eine Atlantikreise antrete, dann reden wir hier natürlich auch von kürzeren Zeiträumen. Dann sollte so ein Rig, also tatsächlich, beziehungsweise nicht das Rig, sondern das stehende Gut natürlich, sollte so zwischen 8 bis 10 Jahren ausgetauscht werden und sollte ständig kontrolliert werden. Gerade bevor ich die Reise antrete. Du weißt es ja selber, das ist ja etwas, was man beim Blauwassersegeln absolut lernt. Alles, was kaputt gehen kann, wird kaputt gehen, wenn man es nicht vorher schon ausgetauscht hat.
Ja, ja. Also ich finde ja immer am allerwichtigsten, also jetzt für mich, die Kosten. Also jetzt stell dir vor, ich habe ein durchschnittliches Boot, vielleicht ist es auch noch zu vage, ja, also wir schmalen es aus, so der Durchschnitt da draußen, der uns zuhört. Also ich habe ein durchschnittliches Boot, 20, 25 Jahre alt, 40 Fuß und ich will damit über den Atlantik. Was kostet denn so eine All-Risk-Versicherung dann, wenn ich sage, ich segel jetzt in die Karibik?
Tatsächlich ist das pauschal gar nicht so einfach zu sagen. Mhm. Es wird tatsächlich wirklich am Risikoobjekt selber berechnet. Das heißt, wir brauchen tatsächlich die Daten vom Schiff. Unter anderem, was du jetzt natürlich schon gesagt hast, das Alter vom Schiff, den Zustand vom Schiff, aber auch die Ausrüstung ist ganz wichtig. Mhm. Dabei spielt auch ganz viel eine Rolle, dass ich die für diese Reise auch notwendige Technik an Bord habe. Mhm. Ich muss mir vorher Gedanken machen darüber, dass mein Boot ausreichend Strom erzeugt, auch während der Reise. Das heißt, Solarpaneele sollten auf jeden Fall mit an Bord sein. Windgeneratoren, heutzutage natürlich, was immer verbreiteter wird, Hydrogeneratoren, mit denen ich dann unterwegs auch Strom erzeugen kann. Aber all das kostet natürlich Geld. Und im Endeffekt wirkt sich das natürlich darauf aus, wie teuer mein Schiff ist, was mein Schiff für einen Wert hat. Und diesen Wert all in, den möchte ich ja versichern. Wenn dieses Schiff untergeht mit all den Gerätschaften an Bord, dann möchte ich ja das irgendwo ersetzt bekommen. Genau. Und deswegen ist es gar nicht pauschal möglich zu sagen, was kostet mich die Versicherung, sondern es geht am Ende dann natürlich darum, was ist alles in meinem Schiff und welchen Wert möchte ich natürlich versichern.
Mhm. Okay, wir machen es mal ganz einfach. Stell dir vor, das Ding ist mit allem drum und dran 50.000 wert.
Also 50.000 ist tatsächlich so ein Wert,
Das ist dann kein richtig tolles Schiff, ich weiß.
Jetzt nicht unbedingt das Schiff, was wir unbedingt sehen würden, was über den Atlantik fährt, glaube ich. Das wissen wir beide auch, dass das schon auch definitiv mehr ins Geld gehen würde. Ich bin ganz ehrlich, ich kann dir das pauschal gar nicht beantworten.
Okay. Mhm.
Das ist tatsächlich etwas, was man wirklich einzeln betrachten muss und wirklich angucken muss. Generell ist es natürlich so, dass die Fahrtgebiete, die sich bei uns hier in der europäischen Zone direkt an Land befinden, wenn wir erstmal sagen, wir gehen aufs Binnenrevier, dann ist das im Grunde genommen das günstigste, der günstigste Baustein, den ich haben kann und kann dann diesen immer weiter erweitern. Das heißt, das Ganze ist modular aufgebaut. Nachdem ich natürlich hier irgendwie gesagt habe, jetzt habe ich den Wannsee erkundet und war in den Berliner Gewässern unterwegs, dann zieht es mich vielleicht doch irgendwann auf die Ostsee raus. Mhm. Und dann kann ich diesen nächsten Baustein, das ist bei uns dann das Fahrtgebiet Neuro, eben nordeuropäische Gewässer mit Nord- und Ostsee dazu nehmen. Dann kann ich sogar schon bis Gibraltar runterfahren mit diesem Fahrtgebiet. Der nächste Baustein, der dann dazukommen würde, wäre das Mittelmeer. Von da aus könnte ich mir irgendwann überlegen, okay, jetzt habe ich das Mittelmeer gesehen. Ich gehe wieder Gibraltar zurück und gehe dann auf die Kanaren rüber und kann dann dieses Fahrgebiet dazu erweitern, sodass ich auch wirklich immer nur das bezahlen muss, wo ich dann auch wirklich unterwegs bin.
Wenn ich jetzt zum Beispiel aber das Mittelmeer dann verlasse und erstmal mich auf die Kanaren begebe, zahle ich denn dann weiter fürs Mittelmeer, auch wenn ich weiß, da werde ich sicherlich nicht dahin zurücksegeln?
Da das Ganze modular aufgebaut ist, ist es tatsächlich so, dass jetzt dieser Baustein im Grunde genommen da drauf kommt und der eben darum erweitert wird. Das heißt, ich dürfte auch ins Mittelmeer zurückfahren, wenn ich mir das jetzt plötzlich unterwegs anders überlege. Das wäre plötzlich nicht ausgeschlossen. Es wäre weiterhin mitversichert, nur dass ich jetzt weiterfahren darf. Und auch nur diese Erweiterung, die zahle ich mehr.
Was ist mit der Erfahrung der Crew? Also jetzt hast du einen Blauwasserneuling, der zum ersten Mal über einen großen Teich will und du hast so einen alten Salzbuckel, der da schon 20 Mal rüber ist. Gibt es da auch Unterschiede? Also muss dann der Salzbuckel weniger zahlen?
Tatsächlich ist das jetzt nicht der Fall. Wir fragen generell schon ab, ob die Crew dazu geeignet ist, ob die Crew Erfahrungen hat. Mhm. Das möchten wir natürlich schon hören und möchten das einmal für diese Route, für dieses Fahrgebiet, das da geplant ist, möchten wir das schon einmal wissen. Was der Fall ist, ist, dass wir das Einhandsegeln bei der Atlantiküberquerung ausschließen.
Ach, das versichert ihr nicht? Okay, spannend.
Ist nicht ganz richtig. Mhm. Wir können es schon versichern, es kostet nur mehr.
Also erheblich mehr dann.
Es ist dann schon mal, auf jeden Fall, weil das Risiko natürlich ein ganz anderes ist. Aber prinzipiell schließen wir dieses aus. Und wenn jemand tatsächlich, also wenn sich das abzeichnet, dann möchten wir dann natürlich auch ganz genau wissen, wer ist das, was hat der davor und wie funktioniert das Ganze. Dabei denkt man jetzt natürlich auch an so Boote wie die Imokas, ich sag Boris Herrmann, wenn die da unterwegs sind. Diese Boote werden natürlich auch versichert, haben aber auch entsprechende Technik an Bord. Aber wie wir nun auch gelernt haben,
die können auch sinken, ja.
Und kann auch versagen, die Technik, ne?
Absolut. Jetzt würde ich dich natürlich am liebsten fragen, was Boris Herrmann zahlt, aber das wirst du uns hier nicht verraten.
Nee, das kann ich auch gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ja. Muss ich zugeben.
Kannst du uns allen, ja, also alle, also ganz viele, die uns zuhören, haben natürlich eine Yacht und die würden gerne so typische Versicherungsfehler vermeiden. Sag uns mal ein paar Sachen, die echt wichtig sind und ja, dass wir nicht so auf die Klappe fallen, wie es leider vielen schon passiert ist.
Also ganz wichtig ist natürlich, sich davor damit auseinanderzusetzen, wirklich, wenn man die ganze Reise plant, was habe ich eigentlich vor und sich dann auch genau zu überlegen, was brauche ich dafür. Und das fängt nicht erst bei der Reiseroute an, sondern es fängt schon viel früher an. So eine Reise sollte wirklich mit einem gewissen Vorlauf geplant sein und da gehört natürlich auch schon das Schiff zu. Ne? Viele sind immer überrascht, wenn wir dann kommen und sagen, wie alt ist denn dein stehendes Gut? Wann ist denn das letzte Mal getauscht worden? Und sind dann ganz plötzlich erschrocken, dass sie jetzt die Kosten auch noch für ein stehendes Gut aufbringen müssen.
Ja.
Wobei wir jetzt, wenn wir da ganz ehrlich sind, die Drähte des stehenden Gut, also Wanden und Stagen auszutauschen.
Ja, ist jetzt überschaubar.
Genau, die überschaubar ist, die aber doch sehr zur Sicherheit beiträgt und wo es am Endeffekt tatsächlich darum geht, nicht nur, dass der Mast ganz bleibt, sondern auch, dass den Leuten da draußen nichts passiert. Weil eigentlich hat man diese Reise oder diese Route ja geplant unter Segeln, ne?
Ja.
Wenn der Hauptantrieb ausfällt, ist das nicht so ganz geil.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das wären typische Sachen, ne? Also das sind Sachen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind. Andere Sachen, worüber ich mich natürlich oder worauf ich mich vorbereiten muss, ist, dass ich auch die nötige Sicherheitsausrüstung an Bord haben muss. Aber an sich sind die grundlegenden Sachen tatsächlich das, was standardmäßig dafür vorgeschrieben wird. Ne? Man sollte zum Beispiel, das ist nichts, was die Versicherung vorschreibt, aber was ich nur sehr empfehlen kann, dass man vorher ein Sicherheitstraining auch mitgemacht hat, dass man sein Schiff nach den Sicherheitsstandards ausgerüstet hat.
Was ist mit Leuten, die ihre Yacht quasi höher versichern, als sie wert ist, quasi in die Richtung Versicherungsbetrug gehen. Habt ihr da Möglichkeiten oder checkt ihr auch Yachten mal, wenn die sagen, du, ich habe nagelneues Gut, geht ihr dann mal an Bord und sagt, nee, das ist 30 Jahre alt?
Also tatsächlich an Bord gehen wir jetzt nicht direkt. Tatsächlich ist es so, dass wir uns das schon nachweisen lassen. Wir lassen uns die Rechnungen zeigen. Wir wollen die Rechnung haben.
Okay.
Das muss uns vorgelegt werden. Genauso wollen wir natürlich aber auch immer Fotos vom Risikoobjekt. Wir sprechen immer von Risikoobjekten, wenn wir von den Yachten sprechen. Wir wollen das natürlich einmal mit Fotos belegt haben. Wir wollen auf diesen Fotos erkennbar den Gesamtzustand sehen können. Und sie sollten aktuell sein. Das kann man tatsächlich auch sehr einfach rausfinden, wenn man einfach sich heutzutage bei digitaler Fotografie die Daten im Hintergrund anguckt und einfach guckt, wann dieses Foto wirklich erstellt worden ist.
Ja.
Meistens steht da in den Metatexten dann auch noch drin, wo das Foto aufgenommen wurde, sodass wir das schon als sehr sichere Grundlage natürlich benutzen können, um so einen Gesamteindruck zu haben. Wir überprüfen das natürlich. Jede Anfrage bei uns wird überprüft.
Ja.
Bei der Überprüfung ist es natürlich tatsächlich so, dass mir niemand aus der Versicherungsbranche bekannt ist, der etwas ganz ohne Grundlage einfach so hinnimmt. Das heißt, man vergleicht natürlich Preise auch, man holt sich Preise aus Internetforen ein, man guckt, was da im Moment gängige Marktwerte sind. Wir möchten dann natürlich auch eine Ausrüstungsliste haben, wo daraus auch hervorgeht, dass das Schiff tatsächlich für dieses Fahrgebiet dann eben dementsprechend ausgerüstet ist.
Wie wichtig ist es für dich als Yachtversicherer, dass du selber dich in Yachten auskennst? Oder ist das Versicherungswesen dann doch so eigen, dass du sagen könntest, nee, ich könnte das auch, ohne dass ich mich auskenne?
Boah, ich glaube, dass das schon sehr, sehr, sehr hilfreich ist, ne? Ich bin damals, ich kann das ja ein bisschen mal von mir erzählen, ne?
So, ja, gerne. Wie
das bei mir so gekommen ist. Ich habe vorher für einen großen Segelverband gearbeitet in Deutschland, der wohl in Europa einer der größten Ausbildungsbetriebe ist. Bin für die auch sehr viel gefahren, das heißt, war auf den Yachten unterwegs, auf den Kanaren, war in der Karibik, war aber auch ganz viel im Mittelmeerraum für mich Und habe nach 15 Jahren in diesem Job aber irgendwann für mich so gemerkt, irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen stuck in life, sage ich immer. So ein bisschen, ich habe irgendwie ein bisschen festgesteckt so und wusste nicht, wie es weitergeht. Und habe durch Zufall mit meinem jetzigen Arbeitgeber, mit den Spezialisten von Pantenius gesprochen. Die haben tatsächlich damals gesagt, du Timo, wenn du gerade auf dem Sprung bist, sollten wir vielleicht auch mal reden. Das Wissen, was du über Yachten hast, das ist echt super. Und das, was du über Versicherungen wissen musst, das kann man dir beibringen und kannst du relativ schnell lernen. Aus dem relativ schnell lernen wurden dann doch 6 Monate, weil auch noch so ein Sturm-Event in der Ostsee vor 200 Jahren dazugekommen ist.
Okay, ja, ja.
Genau, zu der Zeit habe ich angefangen.
Hochkonjunktur für Versicherungen.
Absolut, absolut. Mhm. Das heißt, das war so direkt das Ereignis, womit ich eingestiegen bin. Wow. Aber auch da hat mir natürlich sehr schnell geholfen, dass ich mich mit Yachten und auch mit dem, was Segler bewegt und was uns alle irgendwo auch antreibt und was wir alle so toll finden und faszinierend an der Segelei, dass ich da mit den Leuten sehr schnell sprechen konnte. Ne? Und das hat da schon sehr geholfen und hilft mir in meinem alltäglichen Job jeden Tag. Absolut. Mhm. Also,
ja, das glaube ich. Ja.
Das ist definitiv so.
Hast du selbst schon große Ozeanüberquerungen gemacht?
Nein. Das ist tatsächlich die eine Sache, die mir auf der Bucketlist fehlt. Wobei ich damals auch immer gesagt habe, ich möchte das, glaube ich, wenn mit Freunden machen oder mit einer Crew, die ich kenne, auf die ich Lust habe.
Ja, unbedingt.
Ich habe, genau.
Und wenn du die...
Merkst schon, du hast da auch Erfahrungen gemacht, ja?
Ja, ja, ja. Ich habe schon so ein paar Ozeane hinter mir. Wenn du das dann machst, worauf würdest du denn persönlich bei deiner Versicherung achten? Also klar, du würdest jetzt natürlich zu deinem Laden gehen, aber was wäre dir wichtig? Was ist, weißt du, was halt nicht so Standard ist, dass du uns ein paar Insider-Tricks erzählst?
Also wichtig ist mir tatsächlich, dass ich Ansprechpartner habe, die auch selber wissen, wovon sie reden, denen ich die qualifizierten Fragen stellen kann. Worauf sollte ich achten? Sollte ich vielleicht die Seeventile noch austauschen, die mir dazu auch eine Aussage geben können, mit der ich dann nachher auch mein Boot darauf vorbereiten kann und mich selber darauf vorbereiten kann. Das wäre mir tatsächlich sehr, sehr wichtig. Genauso ist mir natürlich wichtig, dass ich das Ganze auch vorher schon vorplanen kann und meine Reise insgesamt ein bisschen vorplanen kann. Auch das ist möglich, dass ich mir da schon Angebote für Fahrtgebietserweiterungen geben lassen kann, dass ich schon absehen kann, auch wenn ich dann in der Karibik angekommen bin und mir später überlegen sollte, ich fahre vielleicht doch noch durch den Panama-Kanal oder habe noch weiteres vor, dass ich mir auch da im Vorfeld schon mal ein Angebot zugeben lassen kann und mir überlegen kann, ob ich das machen möchte.
Mhm.
Und auch natürlich die Kosten überblicken kann. Es passiert nicht selten, dass Leute losfahren und dann plötzlich unterwegs feststellen, jetzt ist es mit dem Geld aber doch knapp geworden, weil die Kosten doch größer geworden sind und man das vorher nicht komplett alles so einkalkuliert hat. Das sind aber Themen, die betreffen jetzt nicht nur die Versicherung, sondern ich glaube die Reise im Allgemeinen. Ne?
Genau, genau, auf jeden Fall. Kannst du uns noch sagen, ob es bestimmte Klauseln gibt, auf die man unbedingt achten sollte und dass die vielleicht auch häufig überlesen werden?
Also tatsächlich, ganz wichtige Klausel natürlich, ist natürlich auch die Hurricane Season. Also das sollte man auf jeden Fall beachten. Zu welchen Zeiten darf ich mich da noch aufhalten? Ist das in meiner Versicherung integriert oder nicht? Hurricane Season vom 1. Juni bis zum 30. November. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man beachten sollte. Und wenn ich doch einen Hurricane-Einschluss mir in meinen Vertrag mit reinnehmen lasse, in meine Police mit aufnehmen lasse, dann sollte ich das auf jeden Fall gucken, wie ich mich dazu verhalten habe. Darf ich das Boot an Land lagern? Wenn ich es an Land lager, wie muss es gesichert sein? Auch da gibt es dann konkrete Vorschriften für, wie das Boot aufgepeilt beziehungsweise dann natürlich auch gesichert sein muss an Land. Das sind alles so Sachen, die man sich vorher auf jeden Fall gut überlegen sollte, die man gut lesen sollte und wo man natürlich auch gut drauf achten sollte, was erwartet meine Versicherung da von mir, wenn ich das mit aufnehmen lasse.
Ja, interessant.
Generell ist es natürlich so, dass das eher ausgeschlossen wird, dass das auch ein Risiko ist, den man sich auch selber nicht freiwillig aussetzen möchte.
Nee, auf keinen Fall, genau. Gibt es irgendwelche Schäden auf Ozeanüberquerungen, wo selbst erfahrene Segler sehr überrascht von sind? Hast du da Beispiele?
Also das, was man tatsächlich immer wieder hört, sind Ruderbrüche. Auch mit so einer Notpinne dann tatsächlich mal umgehen zu müssen, ist gar nicht so einfach. Freunde von mir haben das tatsächlich auf der Rücküberführung aus der Karibik gehabt. Und denen ist kurz vor Madeira dann das Ruder gebrochen. da war es tatsächlich so, dass das nachher auch sehr, sehr anstrengend war und Körper und Geist auch tatsächlich zu den Überlegungen gebracht hat, eventuell aufzugeben und sich abbergen zu lassen, auch wenn es nur noch 48 Stunden sind.
Wow.
Weil man einfach körperlich vollkommen am Ende war. Das Steuern mit so einer Notbinde geht tatsächlich doch auch sehr auf die Kraft.
Und der Autopilot kann dann auch nicht mehr...
Wenn die Ruderanlage
ausfällt,
genau, dann je nachdem, wo der Schaden natürlich liegt, aber dann funktioniert auch der Autopilot nicht mehr. Dann ist das schon eine sehr kräftezehrende Sache.
Auf jeden Fall.
Sie haben aber durchgehalten. Das muss ich an der Stelle lobend erwähnen. Sie haben am Ende durchgehalten und sind auch heil angekommen. Aber das sind so typische Sachen, wo man dann tatsächlich an die Grenzen kommt, auf die man sich auch zwar vorbereiten kann in Form von, dass ich weiß, wo meine Notbinde sich befindet und wie ich die benutze. Aber es ist nicht so, wie dass ich ausreichend Wasser bunker und weiß, dass ich ausreichend Wasser dabei habe, auch wenn eventuell der Watermaker ausfallen sollte. Das sind so die typischen Sachen, ne, die einen an die Grenzen bringen können.
Waren die auf diesem Boot, was du gerade beschrieben hast, nur zu zweit?
Zu dritt waren die.
Zu dritt. Ja, okay, ja, ist anstrengend. Gibt es irgendwelche typischen Klassiker, bei denen Versicherungen regelmäßig Nein sagen? Also wenn Leute ankommen mit einem wirklich unbrauchbaren Boot und über den Atlantik wollen, wo ihr dann sagt so, nee, da spielen wir nicht mit.
Die Frage hast du dir gerade selber beantwortet. Ja, absolut, natürlich.
Und das kommt auch echt vor, ne?
Absolut. Das kommt vor, deswegen, wir wollen uns das Ganze ansehen, wir wollen Fotos haben, wir wollen sehen, wie das Boot, in welchem Zustand es sich befindet. Und ansonsten kann das auch zum Ausschluss führen, ja, dass man sagt, das ist nicht versicherbar.
Und was machen diese Leute dann? Die müssen halt ohne Versicherung los.
Also diese Leute soll es natürlich auch gegeben haben. Es gibt aber auch Leute, die daraus gelernt haben und entweder das Boot danach gerüstet haben, nachgebessert haben oder auch eventuell nochmal überlegt haben, ob dieses Boot wirklich das geeignete Boot dafür ist. So Fälle haben wir auch, ne? Also wo man schon im Vorfeld sagen kann, das kann nicht gut gehen, dass solche Anfragen kommen.
Ja, ja.
Gibt natürlich auch Anfragen, wo wir einfach auch sagen, das ist jetzt nicht das Risiko, das wir hier eindecken wollen und ein anderer tut es vielleicht doch.
Ich habe bei meinen großen Touren häufig, also gerade Panama fällt mir ein, also der Hafen von Colón, also auf der Westseite, da lagen Boote rum, das kann man sich gar nicht vorstellen. Denkt man, wie sind die da je hingekommen aus Europa? Die haben es irgendwie geschafft und dann habe ich auch mit vielen geredet, weil wir lange da gelegen haben und viele waren gar nicht versichert. Die haben sich einfach nicht versichert. Und da kam ich irgendwann auf die Idee, ist dieses Versicherungswesen dann vielleicht doch sehr deutsch, dass wir doch so sicherheitsliebend sind? Oder sagst du so, ja, also wer das Risiko eingehen will und wenn das Boot eh nichts wert ist, kannst du auch nicht viel verlieren. Wie stehst du dazu?
Ob das jetzt wirklich deutsch ist, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es etwas ist, was doch eher europäisch ist. Da magst du recht haben. Es gibt mit Sicherheit Staaten, die mit einer Haftpflichtversicherung oder so, wo die Leute damit eher zufrieden sind. Generell stehe ich dazu, dass ich ja mein eigenes Risiko beziehungsweise auch das finanzielle Risiko, was ich damit trage, natürlich schon irgendwo abgesichert haben will. Da auch, wenn ich viel Geld in so eine Yacht investiere, dann möchte ich natürlich auch, dass das nicht einfach verloren gegangen ist oder verloren gehen kann. Fängt bei Teilschäden an, die mitversichert sind und schon stark ins Geld gehen können und auch so eine Reise und so ein ganzes Vorhaben sprengen können, wenn ich plötzlich einen Schaden habe, der mich mehrere tausend Euro kostet und das einfach die Kalkulation sprengt. Auf der anderen Seite natürlich aber auch der Totalverlust. Das machen ja doch viele, ne? Meine Wohnung verkauft habe oder mein Eigenheim verkauft habe und gesagt habe, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Für das Geld kaufe ich mir jetzt ein Boot und lebe den Traum und fahre los. Dann möchte ich natürlich am Ende nicht komplett ohne dastehen.
Jo.
Und
ja,
das ist absolut das, was für mich da zählen würde. Ne? Generell. Es gibt Leute, die sind nur mit Haftpflichtversicherungen unterwegs. Ein tolles Beispiel hatte ich letztes Jahr auf der Messe in Düsseldorf bei mir sitzen am Stand. Derjenige hat sich auch überlegt gehabt, dass ihm die Prämien bis Australien zu teuer werden und hat dann irgendwann gesagt, okay, er kündigt jetzt die Kaskoversicherung, ist nur noch mit Haftpflichtversicherung weitergefahren, hat dann in Australien im Hafen gelegen und ist von Bord gegangen und war in Deutschland, glaube ich, auch auf Besuch und kommt zurück und sein Boot ist komplett beschädigt, nicht nur seins, sondern auch andere. Weil irgendwer anders, der nicht mehr nachvollziehbar war und tatsächlich durch dieses Hafenbecken zu schnell gefahren ist und die Boote dabei, mehrere Boote tatsächlich stark beschädigt worden sind, weil sie im Wellengang durch Sog und Wellenschlag aneinander geschlagen sind.
Oh, ärgerlich.
Dieser Schaden belief sich nachher am Rumpf, es war ein Stahlschiff, auf, ich glaube, knapp 30.000 bis 40.000 Euro.
Aber das war's dann, ne?
Damit natürlich dann ein Riesenproblem am Hals gehabt. Und derjenige saß tatsächlich mit Tränen in den Augen bei mir am Stand auf der Messe und hat mit mir darüber gesprochen. Aber auch da sind uns dann natürlich auch die Hände gebunden, wo wir auch einfach nichts machen können. Wir haben da dann natürlich unser Netzwerk spielen lassen können. Das ist ja das Tolle bei Panthenius, dass wir ein weltweit agierendes Unternehmen sind und unter anderem auch ein Büro in Australien haben. Und konnten darüber über das Netzwerk Kontakte ihm herstellen, Anwälte ihm raten, wo er mit sich auseinandersetzen kann, dass er wenigstens versuchen konnte, da einen Anspruch zu erwürgen, wenn doch irgendwann mal derjenige herausgefunden wird, der da zu schnell gefahren ist.
Ja, immerhin so ein bisschen Hoffnung aufrechterhalten. Ne?
Ja, genau. Ja. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, was passieren kann, wenn ich keine Kaskoversicherung mehr
habe. Ja. Zum Schluss, Timo, wenn du einem Segler nur drei Dinge mit auf den Weg geben dürftest, die es vor dem Ablegen unbedingt zu klären gilt, welche wären das?
Du hast mich vorhin so nett gefragt, was ich denn an Segelerfahrung habe. Und ich finde, generell ist so eine gewisse Demut, die ist tatsächlich ganz hilfreich. Und wenn man weiß, mich können da draußen noch Sachen auch wieder überraschen, beziehungsweise können Sachen passieren, auf die ich plötzlich reagieren muss und die ich vorher vielleicht nicht so im Kopf gehabt habe. Mhm. Sprich, da bin ich aber wirklich auch sehr speziell. Ne? Ich bereite mich auf einen Turn immer so vor, dass ich noch einen Ausweichplan und einen Ausweichplan in der Tasche habe. Ich weiß, welche Häfen in der Nähe sind, was ich anlaufen kann, was ich machen kann. Bevor man ablegt, was sollte man gemacht haben? Man sollte auf jeden Fall gucken, dass sich alle wohlfühlen an Bord. Man sollte gucken, dass die wichtigsten Sachen im Vorfeld besprochen sind und dass auch alle davon wissen, was einen auf dieser Reise jetzt erwartet. Man ist doch, ich sag mal, mindestens 3 Wochen am Stück zusammen unterwegs. Mhm. Und ich glaube, diese zwischenmenschlichen Dinge, das sind, glaube ich, neben dem, dass das Schiff einfach in einem einwandfreien Zustand sein muss, sind die aber, glaube ich, mit die aufreibendsten. Und da sind klare Absprachen im Vorfeld, klare Vorgespräche, glaube ich, ganz, ganz hilfreich, ganz wichtig.
Ja, sehr gut. Demut, Wohlfühlen und Zwischenmenschlichkeit.
Und natürlich, dass das Schiff in einem vernünftigen Zustand ist. Aber eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, es gibt ja tatsächlich auch noch weitere Versicherungen, die auch vielleicht noch für einen interessant sind, wenn ich dann tatsächlich über den Atlantik segel und mich dann auch tatsächlich in der Karibik fortbewege. Denn wir befinden uns da ja tatsächlich außerhalb Europas. Und da kann ich auch Probleme mit der Krankenkasse bekommen.
Das kriege ich bei euch auch?
Auslandsreisekrankenversicherung tatsächlich bei uns auch. Aha. Etwas, was gar nicht so unwichtig ist. Mir ist es tatsächlich selber in der Karibik passiert, dass ich mich vertreten habe und einen Bänderriss bekommen habe. Sogar mit einer Teilfraktur, weil ein Stück Knochen mit rausgebrochen ist. Ich bin damals tatsächlich die Erstbehandlung auf Guadeloupe gehabt, was zum Glück französisch ist. Das wusste aber meine Krankenkasse nicht. Als ich die damals damit konfrontiert habe und meine gesetzliche Krankenkasse anrief, sagten die, ja, wo ist denn das passiert? Und dann habe ich gesagt, auf Guadeloupe in der Karibik. Und dann sagten die, ja, nee, wir zahlen ja nur, was tatsächlich in Europa passiert. Dann habe ich denen gesagt, dass das zu Frankreich gehört. Tatsächlich war es aber danach ja doch noch notwendig, weil es wurde zuerst nicht ganz richtig diagnostiziert, dass eben auch ein Teilbruch da war. Und ich musste dann im weiteren Verlauf später nochmal behandelt werden. Und da ist es natürlich so, dass die Kosten dann auch tatsächlich von einem komplett alleine zu tragen sind. Und hier ist eine Auslandsreisekrankenversicherung natürlich schon ein wichtiger Baustein, über den man sich Gedanken machen sollte. Und es ist auch so, wenn ich solch eine Auslandsreisekrankenversicherung abschließe, dass ich mir natürlich auch überlegen kann, ob ich vielleicht meine gesetzliche Krankenversicherung pausiere. Das ist über sogenannte Anwartschaften möglich. Dafür sollte man seine eigene Krankenkasse einmal kontaktieren, sollte mit denen sprechen, ob sowas möglich ist und auch, ob die nicht vielleicht auch ein eigenes Produkt haben. Aber ansonsten haben wir dann natürlich auch das, was wir da passend anbieten können.
Wow, was für ein riesiges Feld. Ja, allein Versicherungen, das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Und das zeigt eben auch, wie wichtig dieser Podcast ist, aber auch, und darauf möchte ich unbedingt hinweisen, es gibt ein Webinar am 10. Februar, Ozeanüberquerung, Abenteuer und Herausforderungen meistern. Und dann am 12. Februar, Ratgeber Yachtversicherungen, was Eigner und Charterer wissen müssen. Nochmal am 12. Februar vor allem das Seminar Yachtversicherungen, findet ihr alles auf yacht.de. Und dir, lieber Timo, vielen, vielen Dank. Glückwunsch zu deinem ersten Podcast. Ja,
vielen Dank.
Hat Spaß gemacht, hat mal wieder auch demütig gemacht, worauf man alles achten muss und was man alles wissen darf und kann und sollte. Ich freue mich sehr auf das Webinar dann am 12. Februar. Und bis dahin, alles Gute.
Ja, Vielen Dank, dir auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ich dabei sein durfte.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.